Willkommen zurück. Und nun die Frage: Wie praktiziert man Umkehr im Alltag? Die alltägliche Praxis der Umkehr wird am kürzesten wohl zu Beginn der Bergpredigt zusammengefasst. Halten wir noch einmal fest, dass für Weinreb der Berg das Verborgene beinhaltet. Dies ist wichtig, um das verborgene Wirken der Teschuwa, der Umkehr, hervorzuheben. Da gibt es nichts Sensationelles. Alles ist auf das Innere konzentriert. Aber gerade dort, wird gesagt, ist die Quelle des Glücks. So wird die Teschuwa, die tägliche Umkehr, zum Schlüssel des glücklichen Lebens. In den Seligpreisungen bekommen wir einen unübertrefflichen Einblick in die verborgene Erscheinungswelt eines Baal Teschuwa, eines Umgekehrten. Dabei wird ganz klar gesagt, dass dieser Weg ein Weg des Glückes ist. Das griechische Wort Makarios, das oft mit selig übersetzt wird, aber eigentlich glücklich heißt, also eigentlich müsste eine Seligpreisung beginnen mit zu beglückwünschen sind. Das griechische Wort Makarios also hat in der Wurzel etwas Festliches, Jubilierendes und dennoch ist es eigentlich still. Glücklich jene, die arm und bescheiden sind, also nicht demonstrativ. Darauf hat Weinreb oft und zu Recht hingewiesen. Obwohl die Teschuwa, die Umkehr, das wichtigste Ereignis ist, das ein Mensch in diesem Leben erfahren darf, kann es oft geschehen, dass man äußerlich fast nichts zwischen vorher und nachher feststellen kann. Der Alltag geht weiter und eben die Umkehrung der Seele ist ein Geheimnis, das sich oft in der Stille vollzieht und sich vorerst aufs Innere konzentriert. Wie ein Samenkorn, das am Anfang ganz klein ist und sterben muss, fängt die Teschuwa von unserem Zentrum her unsichtbar zu wirken an und die Zeit entbirgt nun langsam ihre innere, ewige Frucht. Wie eine Flamme breitet sich das neue Prinzip der Umkehr in unserem Körper aus und verändert unser Verhalten, oft ohne dass wir es wissen. Oft sind es Freunde oder Bekannte, die dann sagen: Ja, was ist denn mit dir los? Du bist irgendwie anders. So habe ich dich noch nie erlebt. Denkt an das Lied von Lea. Auch hier entfaltet sich also eine heilige Nachträglichkeit. Wir entdecken, rückwärts schauend, dass der Heilige Geist unsichtbar schon immer am Werk war und fangen an, ein nie empfundenes Glücksgefühl in uns zu spüren. Wir erfahren mit Freude, dass unser ganzes Leben sich umgekehrt hat, ohne dass wir eigentlich davon wussten. Und, sagte Weinreb oft, wenn man einmal das Glück in sich selber spürt, dann mag man es wohl auch anderen gönnen. Wie man weiß, kam Weinreb oft aufs Gönnen zu sprechen, einmal, weil Gönnen mit Gunst verwandt ist und damit mit Gnade, aber wohl zutiefst, weil Gönnen das Umsonst der Liebe und somit das Bild Gottes in uns, die Imitatio Imagines Dei, die Nachahmung des Bildes Gottes in uns, so rein in den konkreten Alltag umsetzt. Nun können wir vom Gönnen ausgehend fragen: Wie sieht praktisch ein umgekehrtes Leben aus? Wie sieht ein Mensch aus, der täglich die Umkehr praktiziert, der also, wie die Überlieferung sagt, ein Baal Teschuwa ist, ein umgekehrter, umgedrehter Mensch? Diese Frage erinnert an einen Ausspruch des Dichters Paul Celan. Der sagte einmal, dass Dichter Menschen sind, die alles umkehren, zum Beispiel den Himmel unter sich haben, über dem Abgrund wie auf festem Boden stehen, auf Wasser gehen, also im Glauben über der Zeit stehen. So sieht es auch mit dem Baal Teschuwa aus, dem umgekehrten Menschen. In der Umkehr werden unsere innersten Werte umgedreht. War bislang dein Ziel, eine angesehene Stellung in der Welt einzunehmen, wichtig zu sein, so würde deine Buße sein, dich als Bescheidenen, als ganz Unwichtigen in der Welt zu erleben, der weiß, dass er in der Beziehung zu Gott alles ist, so aus dem Markus-Evangelium, Seite 98. Was in dieser Welt wichtig erscheint, ist nun plötzlich umgekehrt. Selig die Armen im Geiste wird nun höchster Reichtum. Beim Verfolgtwerden fühlt man sich unendlich geborgen. Im Herzen herrscht Sabbat. Baal Teschuwa besagt, wer umkehrt, geht von der Zeit über in die Ewigkeit. Am besten wird dies am Gebet gezeigt. Im reinen Gegenüber schenken sich Gott und die Seele einander im intimen Zwiegespräch. Mit Gott ist alles in Ordnung. Man ist aus der Zeit entrückt und weilt mit ihm. Gegenseitige Innenwohnung. Das Gebet dauert in der Zeit, es ist immer während. Der Beter und die Beterin sind in der Zeit, sie obliegen allen ihren Verpflichtungen. Dennoch leben sie zugleich und zuvor im Himmel mit Gott. Sie sprechen dauernd mit ihm. Gott schenkt sich ihnen total jede Sekunde. Darin liegt die wahre Umkehr, die wie das Gebet andauernd ist. Die Seele schenkt sich Gott im Augenblick total, ohne Rest, ohne Hintergedanken, sonst aus reiner Liebe und Hingerissenheit. Und Gott schenkt sich ihr immer zuvor auch ganz und total in jedem Augenblick. Gott wird so also alles in der Seele, er bewirkt alles. Und die Seele ist deshalb vom Glanz Gottes überwältigt. Sie sorgt sich um nichts, fühlt sich ganz geborgen und verborgen mit allen Engeln und Heiligen im Himmel und auf Erden. Umkehren ist also Umdenken, griechisch Metanoia, und Umfühlen. Die ganze Schöpfung ist wie verwandelt, obwohl sich äußerlich nichts geändert hat. Alles spricht von Gott. Alle Sinne sind wie umgekehrt, weil sie voll sind von Gott, wie das so bewegend Augustin ausgesprochen hat. Was aber liebe ich, wenn ich dich liebe? Nicht die Schönheit des Körpers, nicht den Rhythmus der Zeit, nicht den Glanz des Lichts, der diesen Augen so lieb ist, nicht den Wohlgeruch von Blumen und Salben und Gewürzen, nicht Manna und Honig, nicht Leibesglieder zur Umarmung des Fleisches. Nicht dies liebe ich, wenn ich meinen Gott liebe. Und dennoch liebe ich eine Art Licht und Stimme und Duft und Nahrung und Umarmung, wenn ich meinen Gott liebe. Licht, Stimme, Duft, Nahrung und Umarmung meines inneren Menschen, wo meine Seele erstrahlt, was kein Ort fassen kann und wo erklingt, was die Zeit nicht wegnimmt, und wo ein Duft ist, den kein Wind verweht, wo mundet, was keine Sattheit vergällt, und wo sich anschmiegt, was kein Überdruss auseinanderbringt. Aus den Bekenntnissen 10, Buch 6, 9. Hier drückt Augustin treffend aus, was in der Umkehr als Metapher geschieht. Eine Bewegung des Geistes in der Welt zu Gott, wodurch die Welt vergeistigt wird. Die physische Realität wird in ihrem tiefsten Sinn vergeistigt, ohne ihre Sinnenhaftigkeit einzubüßen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht darf man dies noch schärfer sagen als Augustin, noch weltbejahender. Der Duft der Blume vergegenwärtigt mir den Duft des Allerhöchsten, indem er, der irdische Duft, sich dem Geist hingibt, sich in den Geist hinein verliert, um als innerer geistiger Wohlgeruch der süßen Gegenwart Gottes aufzuerstehen. Das Erlebnis der Metapher in diesem biblischen Sinn ist also selbst die Umkehr, eine Art Tod und Auferstehung all dessen, was uns physisch umgibt und physisch berührt. Sie erlaubt uns, in der Welt zu sein und doch nicht von der Welt, und zwar mit einer solchen Innigkeit, der Welt innig, wie Rilke sie in seinen berühmten Dyneser-Elegien so ergreifend besingt. Wer hat uns so umgedreht, dass wir, was wir auch tun, in jener Haltung sind von einem, welcher fortgeht? Wie er auf dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weil, so leben wir und nehmen wir Abschied. Achte Elegie. Aus diesem Loslassen der Zeit, aus diesem liebenden Sterben ergibt sich dann ein Sagen, das vom Jenseits her die Dinge ins Heilige spricht. Dies wird in der 9. Elegie angedeutet. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm? Aber zu sagen, versteh's, ob zu sagen so, wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein. Weinrib gibt uns tausende von Beispielen, dieses innigen Sagens des Umgekehrten des Baal Teshuva. Es handelt sich hier um die einfachste Art, immer mit dem Ewigen verbunden zu sein, nämlich dadurch, weinre wörtlich, dass die Dinge hier nur als Zeichen da sind, als Hinweis auf die Erscheinung von etwas aus einer anderen Welt, aus der Weg zum Tempel, Seite 76. Nur ein bescheidenes Beispiel. Wiederum die Mahlzeit. Bei der Mahlzeit sitzen wir um einen Tisch und empfangen den Reichtum der Schöpfung. Weinreb. Man ist hier an einen Tisch genötigt, den Gott durch die Schöpfung zubereitet hat. Und man hat dabei nichts anderes zu tun, als zu essen, in der Freude des Wissens, dass alle Speisen schon zubereitet sind, dass die Dinge so, wie sie auf dem Tisch erscheinen, aus einer anderen Welt zu uns kommen. Alles, dem wir im Leben begegnen, kommt so zubereitet von irgendwoher. Und wir haben es nur zu uns zu nehmen und zum Vater nach Hause mitzunehmen. Und zu Hause sind wir nicht erst später, sondern wir sind auch schon zu Hause, während wir hier sind. Das Haupt des Menschen reicht bis ins Grenzenlose des Ein Sof. Der Weg zum Tempel, Seite 75. Um den Tisch herum, bei der Mahlzeit, bei Brot und Wein, Käse und Milch, wird zur Ewigkeit gefeiert als die Quelle, woher uns unser Alltag zufließt. Unser inniges Sagen wird zu Himmelfahrt, ob wir nun Teller waschen oder im Stau des Verkehrs oder anderswo in der Hitze oder Kälte warten müssen. Alles ist wie umgekehrt. Dinge werden zu Zeichen ihres Ursprungs, Archetypen. In der Nahrung nehmen wir die Welt in uns hinein und empfangen die Schöpfung wie am ersten Tag. Und dann kann selbst in einer Luft der Städte das Ein- und Ausatmen etwas vom Geheimnis der Schöpfung in uns wachrufen. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, atmen? Ja, ganz einfache Bilder werden so zu Sinnbildern der Ewigkeit. Die Schwelle, die Tür, das Fenster, der Baum, die Straße, das Kind. Alles lädt zur Fahrt ein, zur Himmelfahrt. Und hier kommt mir eine Erinnerung aus meiner früheren Zeit auf einer anderen Pfarrei. Ich hatte eine Konfirmandengruppe und darunter war ein ganz besonderer Junge. Und bei der Konfirmandenvorstellung ist er zusammengebrochen. Zum Glück war eine Ärztin da, die Hausärztin, und hat sich gleich um ihn gekümmert. Später haben wir erfahren, dass er einen Herzfehler hat. Der wurde dann aber nicht weiter behandelt. Und 3 Wochen oder 4 Wochen später gab es dann ein Fußballturnier, ein Hallenturnier, und da ist er wieder zusammengebrochen und dann gestorben. Ich habe ihn dann beerdigt während der Konfirmandenzeit mit den anderen Konfirmanden. Das war echt heftig. Einige Zeit später habe ich dann einen Gang zum Friedhof gemacht und dann blieb mir der Mund offen stehen. Die Eltern von ihm hatten einen unglaublichen Grabstein in Auftrag gegeben. Weißer Marmor und oben ausgeschnitten und hinten dran ein Netz, ein Tor, ein Fußballtor. Und wenn man durchschaut, durch dieses Tor, schaut man sozusagen durch das Diesseits ins Jenseits hinüber. Also ein Tor zu einer anderen Welt. Ich bin den Eltern wahnsinnig dankbar für diesen besonderen Grabstein mit dieser unglaublichen Botschaft. Genau so ist das hier gemeint, dass uns die Dinge, die wir hier sind, zu Bildern, zu Sinnbildern der Ewigkeit werden können. Die Dinge nehmen uns also mit. Wir fahren mit heim zum Ursprung. Nun sind wir plötzlich nicht wir es, die Teshuva tun, unsere Augen öffnen sich und wir sehen, dass die Dinge in uns schon immer auf dem Heimweg sind. Alle Dinge sind wie umgekehrt. Sie tun in uns Teshuva Umkehr. Als der Zeit verhaftete, konnten wir dies nicht sehen. Wir waren Fortschrittsgläubige oder sogar Fortschrittsbesessene. Als von der Ewigkeit berührte, gehen uns aber plötzlich die Augen auf und wir spüren, wie nah die Dinge Gott sind. Sie wollen uns Gott näher bringen. Beinrib hat ganze Bücher mit diesem Näherbringen gefüllt. Und deshalb wollen wir uns nun abschließend dem Korban zuwenden, dem Opfer, das im Herzen jeder Teschuwa wohnt. Es ist ja nicht so, dass man einmal umkehrt und dann ist gut. Nein, jeden Tag muss man sich nach der Teschuwa sehnen, nach der Hinkehr und Umkehr zum Ewigen. Jeden Tag braucht es das Korban, dieses sich Gott nähern. Das war's für heute. Morgen geht es dann zentral um die Lebensweise der täglichen Umkehr, das Korban, das Opfer. Bis morgen also. Ich freue mich auf euch und bleibt behütet. Bis dahin.